Diese Bauchdetektivgeschichte ist für dich, wenn du wissen willst, wann deine idealen Schlafenszeiten sind. Wenn du erfahren möchtest, ob Powernaps eigentlich für dich Sinn machen würden. Und diese Bauchdetektivgeschichte ist ganz besonders für dich, wenn dich interessiert, an welchen 5 konkreten Stellschrauben du drehen kannst, um deinen Schlaf wirklich zu verbessern.
Servus und herzlich willkommen bei meinen Bauchdetektivgeschichten, deinem Podcast rund um Bauchbeschwerden und Darmgesundheit. Ich bin Daniela, Ernährungswissenschaftlerin und Diätologin aus Wien und ich helfe Menschen mit Bauchbeschwerden und Gewichtssorgen dabei, dass es ihnen rasch wieder gut geht. Super schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Spaß bei meiner aktuellen Bauchdetektivgeschichte.
Ja, im ersten Teil meines Sleep Specials der Bauchdetektivgeschichte 78 habe ich dir erklärt, warum du überhaupt schläfst, was Schlaf eigentlich genau ist, warum du den brauchst und was da eigentlich jede Nacht in deinem Körper so vor sich geht. Denn du hast ja da, wenn du das schon angehört hast, gelernt, dass Schlaf ja kein Ausschalten deines Körpers ist, sondern dass dein Körper da eigentlich auf Hochtouren läuft. Vor allem dein Immunsystem, dein Gehirn verarbeitet ja ganz viel und guter Schlaf ist einfach ganz, ganz wichtig, weil dein Schlaf direkt dein Nervensystem, deine Schmerzverarbeitung, dein Immunsystem und ja auch deine Darmfunktion beeinflusst. Also falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann schau gleich runter in die Shownotes, da habe ich dir verlinkt und hör ihn unbedingt an. Das ist sozusagen die Basis. Jetzt im zweiten Teil geht es um die Umsetzung. Das heißt, wir schauen uns gemeinsam an, was denn deine idealen Schlafzeiten wären, basierend auf deinem Chronotyp. Dann ob Powernaps, also Nickerchen oder Mittagsschlaferl, wie wir in Österreich sagen, wirklich was bringen, ob das sinnvoll ist, ob du das eventuell einbauen solltest. Und zum Schluss zeige ich dir die 5 wichtigsten Stellschrauben, an denen du drehen kannst, um deinen Schlaf wirklich deutlich zu verbessern. Ich habe ja im Basisteil über 4 Punkte, Faktoren gesprochen, die du beachten solltest für guten Schlaf grundsätzlich, die sozusagen die Basis bilden. Das war QQRT. Qualität, Quantität, Regelmäßigkeit und Timing. Und beim Timing, da ging es darum, dass die Frage war, passt denn dein Schlafrhythmus überhaupt zu deinem Chronotyp? Es gibt ja Morgenmenschen, also Lerchen, oder Abendmenschen, also Eulen, beziehungsweise in der Schlafforschung wird das sogar noch genauer aufgedröselt. Und gutes Timing bedeutet eben jetzt, dass du deinen Schlafrhythmus zu deinem Chronotyp passend ausrichtest. Falls du jetzt nicht weißt, was für ein Chronotyp du genau bist, dann kannst du auch nachschauen. Unten habe ich dir den Fragebogen, den sogenannten Morningness, Eveningness Questionnaire, also Chronotype MEQ, verlinkt. Also den am besten mal ausfüllen und dann weißt du eben, bist du ein definitiver Abendtyp, ein moderater Abendtyp, ein neutraler Typ, ein moderater Morgentyp oder ein definitiver Morgentyp. Und je nachdem gibt es dann verschiedene Schlaf- und Aufstehzeiten, die für dich ideal sind. Wenn du ein definitiver Morgentyp bist, dann stehst du natürlicherweise, also ohne dass jetzt der Wecker läutet, circa um 4:30, zwischen 4:30 und 5:30 auf und gehst auch also meistens zwischen 8:30, 9:30 ins Bett. Als moderater Morgentyp bist du so zwischen 5:30 und 6:30 beim Aufstehen und 21:30 bis 22:30 beim Schlafengehen. Also das wäre eher das, was zum Beispiel mir entspricht. die Neutraltypen, die eigentlich die meisten in der Bevölkerung sind, die gehen zwischen 10:30 und 11:30 schlafen. Und sie stehen dann von alleine zwischen 6:30 und 7:30 auf. Die moderaten Abendtypen, die gehen ungefähr zwischen 10:30 und 10:30 ins Bett und würden dann zwischen 7:30 und 8:30 in der Früh aufstehen. Und die definitiven Abendtypen, die sind wirklich die Nachteulen, die Totalen, die gehen zwischen 0:30 und 2:00 ins Bett und würden natürlicherweise zwischen 8:30 und 10:00 aufstehen. Wie gesagt, diese Zeiten sind nur so ungefähre Richtwerte. Es geht einfach um das, wann würdest du ohne Wecker aufstehen und wann würdest du normalerweise, wenn du selber entscheiden kannst, ins Bett gehen. Ja, das ist das, wonach sich das richtet. Und es stellt sich natürlich jetzt die Frage, wieso gibt es überhaupt solche unterschiedlichen Chronotypen? Das entsteht durch genetisch vorgegebene Verschiebungen im zirkadianen Rhythmus. Und du musst dir das so vorstellen, ich habe es eh auch im ersten Teil des Sleep Specials erklärt, dein Körper hat eine innere Uhr. Und diese Uhr, die ist deine zentrale Steuerstelle. Die sitzt im Gehirn. Die kannst du dir so vorstellen wie eine Art Dirigent, die deinen ganzen Körper dirigiert. Und die sitzt in einem kleinen Bereich in deinem Gehirn. Und zwar dem sogenannten Nucleus Suprachiasmaticus, SCN abgekürzt oder auf Deutsch suprachiasmatischer Kern. Ja, und dieser komplizierte Begriff, der hat einen total interessanten Sinn, denn er sagt was über die Lage von diesem Bereich im Gehirn aus. Der befindet sich nämlich im sogenannten ventralen Hypothalamus, also vom Hypothalamus hast du sicher schon gehört, und zwar direkt über der Kreuzung der Sehnerven. Und die Sehnerven, die nennt man auf Lateinisch Chiasma Opticum. Und da siehst du schon, dass in diesem Wort suprachiasmatischer Kern die Silbe supra für über und chiasma für die Kreuzung der Sehnerven, also Chiasma Opticum, den Sehnerv, drinnen steckt. Und wir kommen später noch im Detail drauf bei den Stellschrauben, aber merkt ihr, dass Lichtsignale über die Augen direkt an diesen SCN weitergeleitet werden. Deswegen ist auch die Nähe so interessant, ja, dass der ganz in der Nähe sitzt. Und das ist auch ein wichtiges Steuerwerkzeug, Licht und Finsternis, ja. Und diese innere Uhr, die macht was ganz Entscheidendes. Sie koordiniert nämlich alle Rhythmen in deinem Körper. Schlaf und Wachheit, Hormone, wie eben die Schlafhormone, also das Melatonin als Schlafhormon, das Cortisol als Aktivierungshormon, Körpertemperatur, Verdauung, Stoffwechsel und so weiter. Und es macht natürlich für uns als Menschen natürlich Sinn, also evolutionär, dass nicht alle zur selben Zeit schlafen und wach sind. Denn wäre das zum Beispiel in der Steinzeit so gewesen, dass wir alle, sagen wir jetzt einmal, von 8 am Abend bis um 5 in der Früh geschlafen hätten, dann wäre ja die ganze Gruppe an Homo sapiens total hilflos gewesen. Und so ist es natürlich praktisch, wenn immer da welche wach sind und andere dann schlafen können, damit die dann die anderen schützen können beispielsweise. Also mach gern den Chronotyp-Test und schau dann, dass du möglichst deine Schlafzeiten, wenn es irgendwie geht, daran anpasst. Eine weitere Frage, die sehr bald auftaucht, wenn man sich näher mit Schlaf beschäftigt, ist die Frage, ob denn ein Nickerchen tagsüber Sinn macht, also ein Powernap oder, wie es meine Mama nach wie vor macht, ein Mittagsschlafferl. Sie hat, also meine Mama hat wirklich das am Wochenende immer gemacht, wenn es irgendwie möglich war, und seit sie dann in Pension gegangen ist, jeden Tag ihr Mittagsschlafferl, so eine halbe Stunde nach dem Essen. Und jetzt ist die Frage, macht das Sinn oder nicht? Und die kurze Antwort ist ja, aber es ist ein zweischneidiges Schwert. Also es gibt klare Vorteile, die die Schlafforschung festgestellt hat für eine Nap, wie es auf Englisch heißt. Und zwar sind das konkret eigentlich vier. Das eine ist eine bessere Lernfähigkeit. Also es ist so, dass da Studien gelaufen sind, zum Beispiel, wo man Personen begleitet hat. Man hat die etwas lernen lassen Und eine Gruppe hat dann einen Nap gemacht, 90 Minuten, die andere Gruppe ist wach geblieben. Und das Ergebnis war dann, dass die, die nicht geschlafen haben, da hat die Lernfähigkeit im Laufe des Tages abgenommen. Und die, die geschlafen haben, da hat sich die Lernfähigkeit sogar verbessert. Der Unterschied war am Nachmittag dann, wo dann eben nochmal eine Lernaufgabe gegeben wurde, dass das Abrufen dann viel besser in der NAP-Gruppe geklappt hat. Also 20% bessere Leistung haben die abrufen können. Also das ist schon ziemlich enorm. Also wenn man irgendein Medikament oder Supplement hätte, das 20% Steigerung bringt von irgendetwas, das ist natürlich schon eine tolle Sache. Ja. Und der Mechanismus, der da dahinter steckt, sind sogenannte Schlafspindeln, die vor allem im Non-REM-Schlaf, also im leichten Non-REM-Schlaf auftreten. Schlafspindeln, das sind kurze Aktivitätsmuster im Gehirn. Also das sind richtig so kleine Energiebursts, die da im Gehirn passieren. Und die unterstützen eben in so einem Nap, in so einem kurzen Schlaf, ein Nickerchen, die Wiederherstellung der Lernfähigkeit und sind dann eben für diese 20% bis zu 20% bessere Leistung verantwortlich. Die zweite Sache ist, dass sich so ein Nickerchen auf die emotionale Stabilität und Stimmung positiv auswirkt. Und da gibt es auch Studien dazu. Und zwar hat man da den Studienteilnehmerinnen verschiedene Gesichtsausdrücke gezeigt und die mussten das bewerten und durften dann schlafen, also ein kleines Schläfchen machen oder eben nicht. Und die, die keines gemacht haben, die haben stärker reagiert auf negative Emotionen und haben mehr Sensibilität für Angst und Ärger gezeigt. Und mit NAP war das viel ausbalancierter und die Wahrnehmung war viel positiver. Also ich meine, das kennt man ja auch, dass dann, wenn man schlecht geschlafen hat, auch in der Nacht, dass man da vielleicht eher ärgerlich, grantiger ist und dann seinen Sachen viel näher gehen, als wenn man gut geschlafen hat. Und der Mechanismus ist eben auch wieder, dass im REM-Schlaf während dieses Nickerchens, dass der REM-Schlaf Emotionen reguliert. Das ist eine von den Funktionen. Und die kann man sich eben auch mit einem Nickerchen sozusagen, mit einem kleinen Schläfchen, Mittagsschläfchen zunutze machen. Der dritte Punkt ist, dass ein Schläfchen die kognitive Leistungsfähigkeit verbessert. Aufmerksamkeit, Konzentration, Fokus und auch Entscheidungsfähigkeit. Also das, dass ich aus vielen verschiedenen Fakten eine Entscheidung dann, also das gut analysieren kann und eine Entscheidung treffen kann. Also die positiven Effekte, die betreffen wirklich in den Studien fast alle kognitiven Funktionen, die man untersucht. Und last but not least gibt es auch positive Effekte auf den restlichen Körper, also auf den Blutdruck, das Herz-Kreislauf-System und auch das Immunsystem. Ja, und selbstverständlich ist es nicht nur so, dass sich die Schlafforschung das allgemein angeschaut hat, sondern es gibt zum Beispiel bei der NASA eine Nap-Culture. Also die NASA hat untersucht, wie kann man Menschen leistungsfähiger halten, wenn der Schlaf nicht optimal ist. Denn wenn Astronauten eben im Orbit sind, dann leben sie ja ganz, ganz viele Sonnenauf- und Untergänge pro 24 Stunden. Das heißt, der Nachtschlaf unter Anführungszeichen ist ziemlich schlecht oft. Und man hat da sehr viel geforscht und gesehen, dass kurze Schläfchen die Aufmerksamkeit, die Reaktionszeit und auch die Leistungsfähigkeit wirklich drastisch verbessern können. Und diese NAPs, die wurden nicht nur im Weltraum eingesetzt, sondern auch in der Luftfahrt. Und zwar hat da zum Beispiel schon in den 80er, 90er Jahren die US-Luftfahrtsbehörde, also die FAA, Federal Aviation Administration, hat damals Schlafforscher beauftragt. Das waren David Dinges und Mark Roskind. Die haben verschiedene Studien durchgeführt, um die Frage zu klären, wie kann man die Leistungsfähigkeit von Piloten auf Langstreckenflügen stabil halten? Weil die kritische Phase eines Flugs ist ja nicht der Start, sondern die Landung. Und genau da in dieser Phase passieren die meisten Fehler. Oft sind es keine technischen Probleme, sondern sind es menschliche Fehler. Und deswegen war das Ziel hier, Die menschlichen Fehler, die durch die Müdigkeit passieren und durch die Unkonzentriertheit, weil jemand müde ist, die zu reduzieren. Ja, und Dinges und Roskin haben dann verglichen und geschaut, ist es gescheiter, wenn die Piloten am Anfang ihre Nap machen, während des Fluges oder gegen Ende des Fluges. Und da war ganz klar die Datenlage, dass am besten ist, gleich am Anfang diese Nap zu machen. Und jetzt hat man dann nach einem Begriff gesucht, der auch unter den durchwegs männlichen Piloten, der dort auch gut ankommt, und Prophylactic Nap, das war nicht so beliebt und deswegen hat sich dann der Begriff Power Nap etabliert, denn das war etwas, das die männlichen Piloten sehr cool gefunden haben, einen Power Nap, der ihnen dann vor der Landung die nötige Power gibt, um das wirklich gut durchzuführen, dieses Manöver. Also es hat nichts mit dem Power zu tun, mit der Energie, die da ansteigt, sondern es war eigentlich mehr oder weniger ein gutes Marketing für dieses Schlaferl vor der Landung. Ja, die ganzen Vorteile von Powernaps klingen jetzt wirklich toll und auch das Faktum, dass sowohl die Astronauten als auch das NASA-Bodenpersonal und auch die Piloten auf den Langstreckenflügen diese Powernaps machen. Aber gibt es auch Nachteile von Mittagsschlaferln oder vom Nickerchen? Und die gibt es leider. Schläfchen tagsüber, die sind wie ein Druckablassventil beim Dampfdruckkochtopf. Sie reduzieren nämlich deinen Schlafdruck und wenn du dich an den ersten Teil des Sleep Specials erinnerst, ist das das Adenosin, das sich ja aufbaut tagsüber im Gehirn und das dich dann müde werden lässt. Ja? Und das bedeutet natürlich, wenn du jetzt tagsüber schläfst, dann wird da auch das Adenosin abgebaut in dieser Zeit, wenn du schläfst. Und das bedeutet, dass du abends eventuell weniger müde bist und dann Probleme beim Einschlafen hast und eventuell auch beim Durchschlafen. Das kann schwerer werden. Deswegen gibt es 3 Regeln, an die du dich halten sollst, wenn du ausprobieren möchtest, ein Nickerchen, ein Mittagsschlaferl oder ähnliches tagsüber mal einzulegen. Die wichtigste Regel ist, mach nur dann ein Nickerchen oder eine Powernap, wenn dein Schlaf sonst gut ist. Wenn du schlecht schläfst, dann bitte nicht, weil du dir damit den Schlaf in der Nacht noch schwerer machst. Die zweite Sache ist das Timing. Das heißt, du sollst idealerweise vor 15 Uhr circa dein Schlaferl machen, weil du sonst zu nah an deinen Nachtschlaf kommst und dafür dann zu wenig Schlafdruck, also Adenosin, im System hast. Und dann wird es eben schwieriger, eventuell einzuschlafen und oder auch durchzuschlafen. Daran sieht man schon eigentlich, dass diese Siesta, die es ja in den südlichen Ländern oft gibt, dass das schon Sinn macht, weil das ist genau eben um die Mittagszeit, meistens zwischen 12 und 3. Und die dritte Regel ist die Dauer. Schau, dass du dein Schläfchen, dein Nickerchen circa 20 Minuten lange nur machst, also dass du dir da auf jeden Fall einen Wecker stellst. Wie kommt man auf diese 20 Minuten? Das ist aufgrund von Daten aus der Schlafforschung, wo man sich genau angeschaut hat, okay, was bringt es, wenn ich jemandem 5 Minuten, 10 Minuten, 20, 25, 30 und so weiter Minuten gebe. Und da ist man draufgekommen, natürlich hat man viel mehr Vorteile, also von diesen ganzen Vorteilen, die ich am Anfang genannt habe, die hat man natürlich am besten nach zum Beispiel einem kompletten Schlafzyklus, also je nachdem, wie lang der für jemanden ist, 90 Minuten, also zwischen 70 und 110 Minuten, das kann ja variieren. Aber das Problem ist, dass man dann oft auch eine Schlafträgheit hat. Also dieses, wenn man aufwacht und glaubt, es ist ein Autobus über einen drüber gefahren, vielleicht kennst du das, ja. Das hat man dann eher, wenn man länger schläft. Ja, da geht man nämlich dann, kommt man in tiefere Schlafphasen, also wirklich REM-Schlaf und wacht dann eher so benommen auf, wenn man dann da rausgerissen wird. Und wenn du aber nur 20 Minuten schläfst, dann bleibst du in einem leichten Schlaf, also Non-REM-Schlaf Stadium 1 und 2 eher. Und das heißt, du bekommst Energie, aber du sparst dir diese Schlafträgheit. Also halte dich bei Nickerchen, bei Schläfchen tagsüber an diese 3 Regeln. Erstens nur dann machen, wenn dein Schlaf in der Nacht gut ist. Zweitens eher vor 15 Uhr, also spätestens 15 Uhr, damit du nicht zu nahe am Nachtschlaf bist. Und das dritte ist circa 20 Minuten da wirklich den Wecker stellen, damit du dir diese Trägheit sparst. So, nachdem du jetzt weißt, was du bei deinem Mittagsschlafferl oder Powernap beachten sollst, möchte ich dir jetzt die 5 wichtigsten Stellschrauben vorstellen, an denen du drehen kannst, damit du deinen Nachtschlaf wirklich deutlich verbessern kannst. Das heißt, wir gehen jetzt wirklich in die Tiefe und ich erkläre dir eben nicht nur, was du tun kannst, sondern auch warum. Selbstverständlich, wie bei mir üblich, wissenschaftlich fundiert. Erste Stellschraube ist die Regelmäßigkeit. Das ist aus dem QQRT rausgenommen, das R. Und wie schon im ersten Teil meines Schlafspecials erklärt, ist die Regelmäßigkeit einer der wichtigsten Hebel für guten Schlaf. In Studien hat sich zum Beispiel gezeigt, dass die Regelmäßigkeit einen stärkeren Effekt hatte als die Schlafdauer auf die Senkung der Gesamtsterblichkeitsrate, auf die krebsbedingte Mortalitätsrate und die kardiovaskuläre Mortalitätsrate, also die Wahrscheinlichkeit an Krebs oder an Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder anderen Erkrankungen von Herz und Gefäßen zu versterben. Regelmäßigkeit bedeutet jetzt, dass du möglichst jeden Tag zur gleichen Zeit schlafen gehst und auch zur gleichen Zeit wieder aufstehst, ganz egal, ob das jetzt ein Wochentag ist oder das Wochenende. Und zur gleichen Zeit ist plus minus 30 Minuten. Wir Menschen sind ja bekanntlich Gewohnheitstiere. Und auch dein Gehirn, das ist auf Routinen, auf Muster angewiesen. Und wenn du immer wieder zur gleichen Zeit aufstehst und ins Bett gehst, dann trainierst du sozusagen deine zentrale 24-Stunden-Uhr, deinen SCN, von dem ich vorher gesprochen habe, den suprachiasmatischen Kern. Denn jedes Mal, wenn du zur gleichen Zeit schlafen gehst, dann gibst du dieser inneren Uhr ein klares Signal. Und jedes Mal, wenn du das nicht tust, dann bringst du sie mehr oder weniger durcheinander. Und das mag jetzt vielleicht nicht so dramatisch erscheinen, aber vielleicht kennst du das bei dir, dass du unter der Woche immer um ungefähr 10 ins Bett gehst und um 6:30 aufstehst. Und am Wochenende, dann ist es mal, dass du bis Mitternacht aufbleibst und dann erst um 9 aufstehst. Und das sind dann zwar beim Aufstehen zum Beispiel 3 Stunden Unterschied und man denkt sich, naja, egal, aber das entspricht eigentlich einem kleinen Jetlag. Ich sage sehr gern sozialer Jetlag dazu, weil man macht es ja dann oft, weil man eben weggeht mit jemandem, sich mit jemandem trifft oder man fernseht halt länger, man schaut irgendeine Netflix-Serie, ja. Aber für deinen Körper ist das, oder vor allem für dein Gehirn ist es sehr mühsam, denn es muss sich jedes Mal neu anpassen, wie bei einem echten Jetlag, wenn du da zwischen Zeitzonen hin und her fliegst, ja. Und das führt auf Dauer zu schlechterem Einschlafen, zu einer schlechteren Schlafqualität, also das heißt, dass deine Schlafeffizienz abnimmt, dass die dann unter 75% absinkt, also dass du viel öfters aufwachst eben und nicht mehr so viel am Stück schläfst und dass du natürlich dann tagsüber müder bist, weniger Energie hast und. Und wenn du jetzt auf irgendetwas dich fokussieren möchtest, dann ist eher das Aufstehen der Schlüssel. Also nicht jetzt nur aufs Einschlafen schauen, dass du um 10 ins Bett gehst oder so, sondern wirklich die Aufstellzeit ist gemäß den Daten aus der Schlafforschung oft noch wichtiger. Denn die bestimmt ja, wann sich dein Schlafdruck am nächsten Tag beginnt aufzubauen. Wenn du ausschläfst, dann beginnt das später, also dass sich das Adenosin im Gehirn anhäuft und dann kann es sein, dass du abends weniger müde bist und eigentlich gar nicht zu der Zeit, wo du normalerweise ins Bett gehst, ins Bett gehen möchtest oder und dass du schlecht schläfst, schlecht einschläfst und nicht durchschläfst. Durch den Fokus auf Regelmäßigkeit bekommst du deine Einschlafzeiten stabiler hin, du hast eine bessere Schlafqualität, du wachst in der Nacht weniger oft auf und du hast natürlich viel mehr Energie am nächsten Tag. Das ist das, was du unmittelbar beobachten kannst, abgesehen natürlich von den ganzen anderen Faktoren, die ich dir im ersten Teil vom Schlafspecial schon erklärt habe. Die zweite wichtige Stellschraube ist Licht und Dunkelheit. Das ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt, wenn es um deinen Schlaf geht. Und zwar deswegen, weil Licht direkt auf den SCN, also deine innere Uhr im Gehirn, wirkt. Du kannst dich erinnern, ich habe gesagt, SCN, das steht für suprachiasmatischer Kern. Und das Chiasma Opticum, das ist eben der Sehnerv. Und das ist ganz nahe aneinander. Und Lichtsignale werden über die Augen direkt an den SCN gesendet. Und Licht ist deswegen das stärkste Signal für deine innere Uhr. Stell dir das ungefähr so vor, merk dir, deine innere Uhr ist wie ein Dirigent für deinen Körper und das Licht ist der Taktstock. Fazit ist jetzt, morgens gilt so hell wie möglich. Dein System ist in der Früh relativ lichtunempfindlich. Das heißt, du brauchst richtig viel Licht, damit dein Körper ordentlich wach wird und ein ordentliches Signal geschickt bekommt. Ja? Konkret heißt das, mindestens 1000 Lux Lichtstärke, damit überhaupt irgendetwas passiert. Und optimal sind eher 3000 bis 10.000 Lux. Eine typische Innenbeleuchtung, nur damit du eine Idee hast, hat oft nur 300 bis 500 Lux. Und das ist für dein Gehirn eigentlich viel zu wenig, um wirklich zu spüren, okay, jetzt ist Tag, also Signal für Tag. Ja. Und draußen, wenn du im Tageslicht bist, dann erreichst du sogar über 10.000 Lux easy. Ja. Und dieses helle Licht am Morgen, dieses Signal, das dann über deinen Sehnerv zum SCN geschickt wird, das hat dann den Effekt, dass dein Cortisol dann am höchsten ist in der Früh, am Morgen, wenn man es möchte eben auch. Das heißt ja auch CAR, CAR, Cortisol Awakening Response. Und das Melatonin wird gleichzeitig gestoppt. Also mit ordentlich viel Licht am Morgen wird dein gesamter Rhythmus ordentlich eingetaktet. Das heißt, geh morgen unbedingt raus. Licht ins Auge im wahrsten Sinne des Wortes. Also natürlich nicht so, dass du blind wirst, ja. Aber Morgensonne ist eben auch nicht so aggressiv und selbst wenn keine Sonne scheint, dann schau, dass du in der Früh gleich mal zumindest in die Richtung schaust, wo die Sonne wäre, weil selbst das ist eben ungefähr diese Lichtstärke, von der ich vorhin gesprochen habe. Und das gibt eben sofort dieses Signal an deinen SCN, an deine innere Uhr. Umgekehrt, abends gilt so dunkel wie möglich. Weil am Abend ist dein System extrem lichtempfindlich. Das heißt, schon sehr wenig Licht kann deinen Schlaf stören. Und die Richtwerte sind da als Ziel so idealerweise unter 50 Lux in der letzten Stunde, bevor du zu Bett gehst und idealerweise noch besser unter 10 Lux sogar. Und der Grund, warum manchmal Menschen nicht gut einschlafen können, ist nicht, weil sie nicht müde genug sind, sondern zum Beispiel, weil das Gehirn noch denkt, es ist Tag. Denn wir haben in unserer Gesellschaft einfach sehr viel Licht überall, sehr viel künstliches Licht. Und das hindert uns am Einschlafen, weil das Melatonin dadurch unterdrückt wird. Also das ist wirklich wie eine Bremse aufs Melatonin. Und wenn das nicht ausgeschüttet wird, das Schlafhormon Melatonin, dann verzögert sich das Einschlafen und dein Schlaf wird auch viel flacher. Also, das heißt jetzt konkret, schau, dass du die letzte Stunde vor dem Schlafen das Licht deutlich reduzierst und dimmst, also mindestens 50% der Beleuchtung in deiner Wohnung abschalten. Schau, dass du warmes Licht verwendest, orange oder rötlich, Kerzen oder Feuerschein, das ist ideal zum Beispiel. Vermeide helle Deckenbeleuchtung, irgendwelche Neonröhren oder so und natürlich das weiße Licht von Bildschirmen. Man kann da den Nachtmodus einschalten bei Tablets, beim Computer. Das geht schon ganz gut. Es gibt auch diese Brillen, die man aufsetzen kann, wobei das sowieso umstritten ist. Also es ist ja nicht nur das Licht, das kommt vom Bildschirm, sondern es ist natürlich auch der Stimulus, der kommt, wenn ich jetzt was schaue oder was noch arbeite, ja, das darf man auch nicht vergessen. Selbst wenn du deine Blue Light Blocker Brillen auf hast, dann ist das noch immer nicht die Rätselslösung, sondern da geht es natürlich auch darum, dass du den Reiz runterfährst. Aber da kommen wir später noch dazu. Du kannst dir einfach merken, Licht ist wie ein Gaspedal für deinen Körper und Dunkelheit ist die Bremse. Und im Schlafzimmer ist es wichtig, dass es da auch schön dunkel ist. Das heißt wirklich Jalousien, Verdunklungsvorhänge oder sogar eine Schlafmaske, wenn du es sonst nicht anders dunkel bekommst im Schlafzimmer. Die dritte wichtige Stellschraube ist die Temperatur. Grundsätzlich kannst du dir merken, dass dein Körper abkühlen muss, damit du einschlafen kannst. Professor Matthew Walker, ein ganz bekannter Schlafforscher, der aktuell Professor an der University of California in Berkeley ist, hat eine Art Mantra geprägt, das ich dir da gern an dieser Stelle zitieren möchte. Und zwar sagt er, you have to warm up, to cool down, to fall asleep. You have to stay cool, to stay asleep. And you have to warm up, to wake up. You have to warm up, to cool down, to fall asleep bedeutet, dass damit du einschlafen kannst, deine Körperkerntemperatur um circa 1 Grad sinken muss. Und das macht den Körper, indem er die Wärme eben in die Extremitäten, also Hände und Füße, ableitet. Und das kannst du sehr gut unterstützen, indem erstens einmal dein Schlafzimmer kühl ist, so um die 18 Grad, nicht wärmer. Wenn es zu warm ist, dann tut sich der Körper da sehr, sehr schwer, die Wärme abzugeben. Das ist auch der Grund, warum wir auch im Liegen besser schlafen können als zum Beispiel im Sitzen oder wenn wir so halb aufrecht sind, weil natürlich im Liegen der Blutfluss viel besser funktioniert und die Wärme somit viel rascher abgegeben werden kann und so die Körperkerntemperatur schneller gesenkt werden kann vom Körper. Du kannst den Körper da ideal unterstützen, indem du zum Beispiel warm duschen gehst oder badest. Du kannst auch eine Wärmeflasche dir herrichten, die du bei den Füßen hast, oder warme Socken anziehen. Denn durch die Erweiterung der Blutgefäße hilfst du deinem Körper, Blut aus dem Kern rauszutransportieren, eben Richtung Extremitäten, Füße, Hände und so. Ja. Und so schläfst du dann viel schneller ein und dein Schlaf ist auch, wenn die Umgebungstemperatur schön kühl ist, also um die 18 Grad, auch viel stabiler. Weil du nämlich, damit du schläfst, kühl bleiben musst. You have to stay cool to stay asleep, wie Professor Matthew Walker sagt. Die vierte Stellschraube ist, dass du eine gute Abendroutine für dich etablierst. Weil Schlaf ist kein Lichtschalter, sondern eher ein Landeanflug. Es ist ein Prozess. Und deswegen funktioniert es auch ganz schlecht, wenn du von 100 auf 0 gehst. Also zum Beispiel noch voll im Arbeiten drinnen bist und dann deinen Laptop zuklappst und dich sofort ins Bett legst. Oder bis zur letzten Minute Netflix schaust oder auf dem Handy scrollst durch Social Media und dann das Handy auf die Seite legst und dann glaubst, du kannst sofort einschlafen. Es empfiehlt sich deswegen, dass du wirklich eine Art Übergangsphase, eine Abendroutine dir einbaust oder zusammenstellst. Das bedeutet zum Beispiel, dass du ungefähr eine Stunde vorm Schlafengehen schon mal das Licht stark dimmst, so wie ich es unter der ersten Stellschraube gesagt habe. Das nächste ist, dass du eher ruhigere Tätigkeiten machst, die letzte Stunde vorm Schlafen vor allem. Ja? Zum Beispiel mit jemandem plaudern oder etwas lesen, und zwar idealerweise oldschool in einem richtigen Buch mit echten Papierseiten, dass du vielleicht entspannte Musik hörst, Tee trinkst. Du kannst auch Atemübungen machen, eine Meditation, eventuell eine geführte Meditation, sanfte Yoga-Asanas oder Yoga-Nidra. Nidra, das ist Sanskrit für Schlaf oder Nichtbewusstheit, und das ist eben so eine Tiefenentspannungstechnik, uns kurz zu umschreiben. Also etablier ruhige Routinen. Journaling ist auch eine gute Sache, dass du dir mal die Gedanken runterschreibst, ein bisschen reflektierst, damit das auch nicht dann später im Bett passiert. Und sehr ideal ist, wenn du überhaupt dein Handy gar nicht einmal mit ins Schlafzimmer, geschweige denn ins Bett nimmst. Du kannst da eine Regel zunutze machen, die ich seit einiger Zeit verwende, und zwar das Handy im Schlafzimmer darf ich nur verwenden, wenn ich stehe, also nicht beim Sitzen, geschweige denn beim Liegen. Und wenn du dir das einmal zu Herzen nimmst, dann wird das ziemlich einfach, denn du wirst nicht lange im Stehen da herumsurfen, sondern du wirst dich irgendwann hinsetzen und sobald dein Hintern auf der Matratze ist, schwupp, Handy weg. Ja? Also am besten gleich draußen lassen oder eben diese Regel dir aneignen. Außerdem ist es noch ideal, dass du keine Uhren im Schlafzimmer hast, vor allem dann nicht, wenn du nachts öfter aufwachst. Ansonsten kann es nämlich passieren, wenn du öfters aufwachst und immer auf die Uhr schaust, dass sich das dann wirklich dein Gehirn angewöhnt, dass es dann echt deswegen immer zur gleichen Zeit aufwacht. Ja, das ist oft so, dass Leute zum Beispiel sagen, boah, jede Nacht bin ich um 2.30 Uhr munter. Und der Grund, warum sie es wissen, ist, weil sie nachschauen. Aber besser ist es eben nicht zu tun, sondern einfach zum Beispiel auf die Toilette zu gehen und dann sich wieder hinzulegen. Und dann ist normalerweise auch kein Thema, dass man einschläft. Wenn man auf die Uhr schaut, ist das oft der totale Killer, weil speziell, wenn es dann schon früh am Morgen ist, um 4 oder sowas, dann ist es oft so, oh je, ich muss in 2 Stunden aufstehen. Und dann macht man sich so einen Stress, dass man wieder einschläft und das ist dann alles kontraproduktiv. Und wenn du hier und da aufwachst in der Nacht, also es ist normal, dass das passiert, gerade in der zweiten Nachthälfte, weil wir in den REM-Phasen ja unter Anführungszeichen gelähmt sind. Also die Muskulatur ist da, also wir haben da eine Muskelatonie, das heißt die Muskulatur ist unbeweglich, also die Skelettmuskulatur, die wir bewusst ansteuern können. Und das ist quasi eine Art Sicherheitsmechanismus, dass wir, wenn wir träumen, was ja in der REM-Phase passiert, dass wir dann nicht plötzlich aufstehen und zum Beispiel uns aus dem Fenster stürzen, weil wir glauben, wir sind ein Vogel und können fliegen. Ja? Und deswegen ist es normal, dass wir uns nach seiner REM-Phase, wenn wir da rauskommen, dass wir uns dann mal wieder bewegen, manchmal auch aufwachen. Wichtig ist einfach nur, dass du da rasch wieder einschlafen kannst. Also unterm Strich, einmal pro Nacht aufs WC zu gehen, ist ganz normal. Wenn du aber regelmäßig 2-mal oder öfters aufstehst und dich dann dadurch auch am nächsten Tag überhaupt nicht erholt fühlst, dann lohnt es sich, dass man da genauer mal hinschaut. Oft ist es nicht nur irgendwie zu viel getrunken am Abend, sondern hängt auch oft mit der Schlafqualität generell, mit den Hormonen oder eben mit so einer antrainierten Gewohnheit zusammen, dass du eben immer auf die Uhr schaust und dass dann das Gehirn das quasi verknüpft und dann automatisch macht, dass es um diese Zeit einfach aufwacht. Die fünfte und letzte Stellschraube ist, dass du dein Bett wirklich mit Schlafen verknüpfst. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der sich aus den Daten der Schlafforschung zeigt. Dein Gehirn ist, wie ich schon gesagt habe, ein Assoziationssystem. Das heißt, wenn du sehr oft lang im Bett wach liegst, dann lernt dein Gehirn sukzessive, Bett bedeutet wach sein. Das heißt, wenn du nicht einschlafen kannst, egal ob in der Nacht oder am Abend, wenn du ins Bett gehst, dann bleib nicht länger als 20 Minuten herumliegen im Bett, sondern steh auf und gehe idealerweise in einen anderen Raum. Wichtig dabei ist, gedimmtes Licht oder vielleicht gar kein Licht, wenn es geht, kein Handy, kein Netflix, kein Fernsehen, keine E-Mails checken oder irgend sonst was, auch nicht essen, außer du hast wirklich Hunger, aber jetzt nicht dir die Zeit mit Essen vertreiben, denn sonst lernt dein Gehirn auch das. Also dass es zum Beispiel um 3 in der Früh, dass da Zeit zum Essen ist. Also stattdessen einfach etwas Ruhiges machen, lesen, Musik hören, einen Podcast hören, eine Atemübung machen und erst dann zurück ins Bett gehen, wenn du wirklich müde bist wieder. Und wenn du jetzt sagst, boah, nein, ich will da nicht aufstehen, es ist kalt und finster und ich kann eigentlich auch nirgendwo anders hingehen, zum Beispiel du bist auch in einem Hotelzimmer oder sowas, dann versuch auf keinen Fall, dich zum Schlafen zu zwingen, also zu denken, oh, ich muss jetzt einschlafen, oh, ich muss morgen fit sein, schlafen, 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 weil das funktioniert überhaupt nicht. Problem ist meistens, dass man anfängt, wenn man da so wach liegt, an irgendwas zu denken, zu grübeln, dann kommen Sorgen hoch, dann geht der Kopf so in Gedankenschleifen. Und darum sage ich immer, lenk deinen Kopf weg von deinen Gedanken. Das ist dein Ziel. Nicht, dass du einschläfst, sondern den Kopf aus dem Grübeln und den Gedankenschleifen rauszuholen. Das kannst du zum Beispiel super machen, wenn du dich auf deine Atmung fokussierst. Also tiefe Bauchatmung, kohärentes Atmen, Box Breathing, da gibt es verschiedenste Techniken. Oder ein Bodyscan, das heißt, du wanderst gedanklich durch deinen Körper und du schaust, fängst zum Beispiel bei den Zehen oder beim Kopf an und wanderst so durch und schaust, spürst, wo dein Kopf auf dem Polster aufliegt und dann den Nacken und dann den Rücken und so weiter. Oder du gehst auf einen mentalen Spaziergang, das heißt, du gehst im Kopf eine Strecke, die du ganz gut kennst, also die du am Tag öfters gehst und die gehst du durch und versuchst dich an jedes kleinste Detail zu erinnern. deine Wohnungstür, wie du sie aufsperrst oder zusperrst und dann raus aus dem Haus und dann entlang den Weg bis zum Gartentor zum Beispiel und der Baum, der dort steht oder der Strauch, der gerade blüht und so weiter. Ja. Und dann kannst du auch eine geführte Meditation machen. Das ist auch eine super Möglichkeit. Einfach alles, was dir hilft, deinen Kopf aus Grübeln und Gedankenschleifen rauszuholen. Und du wirst feststellen, der Schlaf kommt dann zurück, wenn du einerseits aufhörst, ihn zu erzwingen und andererseits nicht mehr in deinen Gedanken festhängst. Das waren jetzt also die 5 Stellschrauben, an denen du drehen kannst, um deinen Schlaf wirklich zu verbessern, merklich. Ich fasse nochmal für dich zusammen. Die Schraube Nummer 1 war die Regelmäßigkeit. Nummer 2 Licht und Dunkelheit. Licht am Tag, Dunkelheit am Abend und in der Nacht. Nummer 3 die Temperatur. Also merkt ihr, you need to warm up, to cool down, to fall asleep. Nummer 4 deine Abendroutine, die du dir für dich zusammenstellst und etablierst. Und Nummer 5 die Assoziation, dass Bett schlafen bedeutet. Ich hoffe, du hast dir aus dem 2. Teil meines Sleep Specials eine ganze Menge an wichtigen Infos für dich mitnehmen können und ich freue mich, wenn du im 3. Teil wieder mit dabei bist, denn da schauen wir uns dann an, wie deine Ernährung deinen Schlaf beeinflusst, welche Rolle Blutzucker, Mahlzeiten-Timing und verschiedenste Nährstoffe spielen und auch, wie du über die Ernährung deinen Schlaf ganz gezielt verbessern kannst. Also, die Bauchdetektivgeschichte 80, den 3. Teil meines Sleep Specials nicht versäumen und daher gleich jetzt sofort meine Bauchdetektivgeschichten einerseits auf deiner Lieblingspodcast-Plattform abonnieren und zweitens dich am besten, wenn du es nicht schon gemacht hast, für mein Mittwochsmail eintragen, denn da bekommst du dann jede neue Bauchdetektivgeschichte und somit auch den 3. Teil meines Sleep Specials direkt in deine E-Mail-Inbox. Natürlich nicht nur das, sondern auch jede Menge Tipps und Infos rund um Bauchbeschwerden und Darmgesundheit. Und das war's für heute. Danke, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du hast dir aus der heutigen Bauchdetektivgeschichte ganz viel für dich mitnehmen können. Falls du noch Fragen hast, dann schick sie mir gern. Du weißt, ich freue mich immer von dir zu hören, dein Feedback, deine Gedanken, deine Fragen oder Themen, die dich bewegen. Wenn du magst, dann melde dich auf meiner Website gern gratis für mein Mittwochsmail an. Du bekommst dann einmal pro Woche meine Tipps und Tricks, interessante Infos zur Darmgesundheit und köstliche Rezepte direkt in deine E-Mail-Inbox. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend und freue mich, wenn du bei der nächsten Bauchdetektivgeschichte wieder einschaltest. Und bis dahin, denk daran, bei jedem Essen auf deinen Darm zu nicht vergessen. Alles, alles Liebe, deine Bauchdetektivin Daniela.